Episode 154 von Winter Day Hockey O'Clock. Die große Mid-Season-Review der Ice Hockey League mit Terry Hornig und Greg Holst.
Winter Day Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kullert über die Linie.
Ja. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Es war irgendwie immer ein klein wenig klar, dass Folge 154 von Winter Day Hockey O'Clock etwas ganz Besonderes liefern wird und dementsprechend gibt's das Ganze nicht nur wie gewohnt heute mit Ton, sondern eben auch mit Bild. Und das liegt vor allem an den Menschen, die mir heute gegenüber sitzen. Sie sind zu schön, um nicht hergezeigt zu werden. Sie sind zu klug, als dass man ihre Expertisen nicht hören möchte. Und das Ganze zum perfekten Zeitpunkt. Mid-Season Review nennen wir das. Halbzeitanalyse im Grunddurchgang der Winter Day Ice Hockey League. Und da freut es mich sehr, dass einerseits der Coach, Spielerlegende, überhaupt Legende Greg Holst den Weg nach Wien gefunden hat. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Martin, Terry, schönen guten Abend.
Und natürlich auch, wenn wir bei Legenden und Tausendsasser sind, Ex-Torhüterin, langjährige Nationalteamspielerin, Buchautorin, Trainerin, TV-Expertin. Gibt es Dinge, die du nicht kannst, Terry?
Gibt es einige.
Schön, dass du da bist.
Jetzt so an.
Wir machen heute die Halbzeitanalyse im Grunddurchgang der Winter Day Ice Hockey League. 24, 25, teilweise auch 26 Spiele von den Mannschaften sind schon absolviert worden, aber ein perfekter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen. Und wir haben uns auch gedacht, wir würden den 13 Mannschaften, die an der Meisterschaft teilnehmen, nicht gerecht werden in einer Folge, beziehungsweise würde das tatsächlich alle Maße auch sprengen. Deswegen haben wir versucht, uns auf die wichtigsten Storylines und auch die interessantesten Vereine zu konzentrieren. Wir sind letztlich bei 6 Teams gelandet, über die wir ausführlich sprechen möchten. Welche 6 Teams das sind und wenn ihr auch direkt dorthin springen möchtet, das seht ihr in den Shownotes dieses Podcasts. Dort befindet sich auch der Videolink, falls ihr nicht ohnehin schon auf YouTube mit dabei seid, zu diesem Video, damit ihr es euch dann auch eben mit Wort, Ton und Bild zu Gemüte führen könnt. Aber Coach, möchte mit dir beginnen, wenn wir über den Grunddurchgang und die bisherigen Spiele, die hinter uns liegen, sprechen. Was ist so eine übergeordnete Story, eine größere Geschichte, ein Trend, der dir aufgefallen ist?
Well, positive ist natürlich die 2 Derbys, Karzee gegen Villach. Das ist immer ein großer Punkt für diese Liga. Aber auch Pustertal ist eine viel stärkere Mannschaft dieses Jahr. So ja, mit diesen 2 Eishalle, Bozen gegen Pustertal, dieser Derby, ist auch enorm wichtig, nicht für diese 2 Mannschaften, für die ganze Liga. So ja, Villach jetzt mit einem neuen Coach, ihr habt Karzee mit einem neuen Trainer, Rob Dahm gegen Matti Kainen, 5 Jahre gegeneinander, jetzt hast du 2 neue Gesiegte, neue Stile, neues System, es fängt jetzt an mit Rodman. Gestern haben sie gewonnen gegen Salzburg. So, enttäuschend wahrscheinlich ist die Vienna Capitals. Aber Villach gegen Frankfurt, ganz interessant. Und auch Pustertal mit einer ganz, ganz guten Mannschaft. Mit natürlich einer von meinen Lieblingsspielern, Rick Schofield, als Leader. Gegen Bozen. Bozen ist jetzt wieder da, seit Glenn Handler zurückgekommen ist. 2 sehr gefährliche Mannschaften.
Und die Zahlen belegen das auch, dass diese Derbys extrem relevant sind. Villach und Klagenfurt beide in den Top 6 nur durch einen einzigen Punkt getrennt zur Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Bozen und Pustertal sind sogar punktgleich. Die duellieren sich gerade am Strich um die Top 6. Also das ist noch extrem spannend, was sie auch dort alles tut. Was ist dir aufgefallen zur Halbzeit bzw. in den zurückliegenden Spielen?
Für mich am auffälligsten waren die vielen knappen Spiele und die vielen Überraschungen in der ersten Hälfte der Saison. Also dass Mannschaften gewonnen haben, wo ich es mir vorher nicht erwartet hätte. Andererseits die Top-Mannschaften gegen andere verloren haben und die Spiele sehr knapp sind, sehr offen sind. Man vorher nicht weiß, wer gewinnen wird.
Das haben wir an dieser Stelle noch nicht eruiert. Die Winter Day Ice Hockey League macht das aber immer am Saisonende, wie viele knappe Spiele tatsächlich dann passiert sind, wie viele Spiele nur mit einem Torunterschied endeten. Ich glaube, vom Gefühl her sind wir da schon wieder auf Rekordkurs. Nachdem wir es aber nicht Gefühlen überlassen möchten, sondern vor allem den Zahlen und wir aus den Zahlen auch wieder sehr viel rausschöpfen, haben wir auch beschlossen, diesen Rückblick auf die erste Saisonhälfte sehr analytisch anzulegen. Wir haben tief in der Statistikkiste gegraben zu den 6 Vereinen, über die wir sprechen wollen, auch jeweils Statistiken mitgebracht, die aussagekräftig sind, die auch ein klein wenig den Blick auf das vergangene Jahr, die vergangene Spielzeit auch richten, um zu sehen, wo man vielleicht hängen geblieben ist, stecken geblieben ist, wo man sich weiterentwickelt hat. Und bevor ich mit da um Kopf und Kragen rede, würde ich vorschlagen, wir plaudern gleich mal über die erste Mannschaft, die wir uns auf unseren Zettel geschrieben haben, die Steinbach Blackwings Linz. Eishockey in Linz, boomt wieder, Coach. Wir waren dieses Jahr schon in der Arena, die wirklich wieder brodelt. Es wird sehr erfolgreiches Eishockey gespielt. Man war zeitweise Tabellenführer. Man hat sich zumindest in den Top 3 festgebissen. Man hat diese unfassbare Serie gehabt von aufeinanderfolgenden Spielen mit einem Punktgewinn. Wie ist es für dich, eigentlich 1,5 Jahre, nachdem das Linzer Eishockey ganz unten war, zu sehen, dass es jetzt wieder zurück ist?
Oh, das ist so wichtig für diese Liga. Ich weiß, ich war 9 Jahre Trainer in Villach, fast 9 Jahre. Und gegen Linz, die Zuschauer in Linz und in Villach, wir haben gegeneinander gespielt. Es war wie ein Derby. Wir können zeigen, wie ein Derby. Die Zuschauer, damals haben sie 4.850 gehabt, ausverkauft, jedes Spiel seit Jahren. Und dann haben sie diese Tief gehabt, für 2 oder 3 Jahre. Aber was Philipp Lukas gemacht hat in den letzten 1,5 Jahre ist absolut beeindruckend. Linz ist zurück, die Zuschauer sind zurück. Ganz, ganz wichtig für diese ganze Liga.
Phil ist natürlich auch derjenige, der sagt, das ist das Team, das sind die Co-Trainer, die Assistant Coaches. Da gab es auch vor ein paar Wochen Mark Sütsch an dieser Stelle bei Winter Day Hockey O'Clock zu hören. Das sind die Spieler, das ist bis zum Wissen gerade auch das System. Und gerade wenn man auf die Zahlen blickt zu den Steinbach Blackwings Linz 23-24 verglichen mit denen 22-23. Da stechen ein paar Dinge sofort ins Auge, die wahrscheinlich dir auch als ehemalige Torhüterin sofort auffallen. Nicht nur die viel mehr erzielten Tore, sondern auch die viel weniger zugelassenen. Also nach diesen Spielen, nach diesen 26 Spielen, die es letztes Jahr waren und jetzt auch zu diesem Zeitpunkt sind, hat man exakt gleich viele Spiele gewonnen. Aber dieses plus 33 an Tordifferenz, beziehungsweise dann satte 9 Tore weniger zugelassen, das ist schon aller Ehren wert. Wie erklärst du dir das?
Das ist natürlich eine Kombination an defensiver Leistung, wo die ganze Mannschaft mithelfen muss. Es sind unter anderem die Verteidiger, die da ihre Leistung aufs Eis bringen. Es sind natürlich auch die Stürmer, die gut zurückarbeiten und allen voran die Torhüterleistung, die in Linz sehr gut ist. Sie haben mit Tironen einen starken Torhüter. Er ist groß, er hat ein gutes Stellungsspiel und er weiß genau, was seine Mannschaft braucht und gibt ihnen fast in jedem Spiel die Chance zu gewinnen.
Es gibt viele Faktoren. Und trotzdem sprechen viele in Linz über die Person Phil Lukas und dass er derjenige war, der hauptverantwortlich ist für diesen Turnaround. Wie groß ist der Druck auf jemanden wie Phil? Und du kannst das ja gut beurteilen, Coach. Letztes Jahr zwar mit Mühe dann in die Playoffs gekommen, dort aber Bozen einen unfassbaren Fight geliefert. Und wenn in Spiel 7 in der Overtime eine Scheibe anders gesprungen wäre, dann wäre vielleicht, oder vorher schon, Lebler das Tor zum 3-1 macht.
8 Minuten vor Schluss.
In Regulation, dann wäre es eine Halbfinalteilnahme gewesen. Und letztes Jahr waren, glaube ich, die Fans mit dem Pre-Playoff schon happy und dann auch mit dem Erreichen der Playoffs. Aber natürlich kreiert das jetzt eine andere Erwartungshaltung. Zu sehen, wohin es gehen kann, wohin es schon gegangen ist. Wie geht man mit Erwartungsdruck um?
Du hast es richtig gesagt, die Erwartungen waren enorm. Ganz andere Erwartungen hier. Expectations sky high. Okay, das kann man sagen. Aber nicht vergessen, letztes Jahr, sie haben einen super Start gehabt. Und dann haben sie ihre Tief gehabt später in der Saison. Aber heuer, mit einer sehr guten Mannschaft, ungefähr der gleichen Mannschaft, sie haben einen ganz schlechten Start gehabt. So irgendwie, das war gut für die Mannschaft. Ich habe mit Phil über das geredet. Sie haben gut gespielt, aber sie haben nicht gewonnen. Aber die Mannschaft hat weitergearbeitet. Okay, auf einmal, der Druck ist enorm, weil die Leute erwarten einen Playoff-Platz. Okay, jetzt sind sie im zweiten Platz. Es ist unglaublich, was sie leisten. Die Struktur von dieser Mannschaft defensiv ist sehr, sehr gut. Und wenn du schaust, die Top-Spieler, Saint-Amant und Knott, sie haben die meisten Punkte. Aber sie arbeiten defensiv auch sehr gut jetzt. Plus 30 und plus 27, glaube ich, diese zwei. So, wenn die Top-Spieler arbeiten defensiv auch, das ist enorm wichtig für die ganze Mannschaft.
Terry, du beschäftigst dich in einem der vielen Leben neben dem Eishockey auch mit Psychologie, mit Motivation, intrinsischer Motivation. Und jetzt sind die Zahlen zu den Blackwings de facto ident, was Siege, Niederlagen anbelangt. Auch letztes Jahr war man sehr gut mit dabei und dann ist dieses Dezember-Tief gekommen, das man lange nicht rausgefunden hat, wo dann vielleicht auch dem Coaching-Staff die richtigen Antworten auf die Fragen gefehlt haben. Wie kann man es aus sportpsychologischer Sicht vermeiden, in so ein Tief reinzurutschen?
Die Linzer werden ganz viel an Erfahrung gesammelt haben, nachdem sie schon in dieser Situation waren. Sie werden schauen, wie sie letztes Jahr damit umgegangen sind, wie sie da wieder rausgekommen sind und da diese Learnings in der Zukunft natürlich auch umsetzen können. Aktuell läuft es ihnen sehr gut. Ich glaube, Phil Lukas kennt die Mannschaft jetzt noch einmal eine Spur besser, als das eben in der Vergangenheit der Fall war. Er weiß genau, wie er mit den Spielern umgehen muss, welcher Spieler was von ihm braucht, wie er mit welchem Spieler reden kann und das wird er definitiv auch in diesen schwierigen Zeiten perfekt umsetzen können.
Was man nicht vergessen darf, bei den Steinbach Black Wings Linz, das Ganze mit de facto zwei Langzeitausfällen. Stefan Gaffal, der fehlt schon seit Partie Nummer 4. Nico Feldner, der sich kurz nach dem International Break dann auch verletzt hat und länger ausfallen wird. Das sind natürlich zwei wichtige österreichische Bausteine. Aber man kann es coachen klein wenig kompensieren, weil Graham Notts Eishockey von einem anderen Planeten auch spielt. Diese Leistungssteigerung, eigentlich muss man von einer Leistungsexplosion sprechen. Seine Punkte mehr als verdoppelt. Wie hast du das erlebt? Wann ist dir auf einmal aufgefallen, holy S, dieser Graham Knott, he's different?
Well, letztes Jahr, teilweise, nicht konstant, open source. Wow, this guy's 1,91 Meter groß, stark, zweite Runde NHL Draft, trotz nicht so viel Punkte in der Jugend, in der OHL. So das bedeutet, die NHL Scouts haben enorme Potenzial gesehen. Ist nur 26 Jahre alt. Letztes Jahr, und wir haben geredet, ich glaube, heute beim ersten Spiel, Felak in Linz. Welcher Spieler ist wirklich im Mittelpunkt heuer? Und es ist Knott. Und was bringt am Eis? So talentiert, er kann Eislaufen, Penalty Killing, Powerplay. Plus 30. Nicht nur die Punkte, plus 30 ist eine enorm wichtige Statistik, nicht nur für ihn. Jeder Spieler sucht seine League und sucht seine Mannschaft und seinen Coach. Er hat den perfekten Platz jetzt gefunden mit Philipp Lukas und Mark Suchs und Pinker und dieser Coaching-Staff. In dieser Stadt, mit dieser Zuschauer, ist es der perfekte Platz für ihn.
Aber es ist fast egal, welchen Wert wir hernehmen, aber du als jemand, der Mannschaften auf diesem Niveau auch trainiert hat, Verlässlichkeit in puncto Scoring. In 84% seiner Spiele schreibt er auch an, trägt er zum Gesamterfolg bei. Wie wichtig ist es, so einen Scorer zu haben?
Well, es ist unglaublich, konstant. I mean, jeder Coach sucht einen Spieler, was konstant ist. Mein Spieler schießt 3 Tore und dann für 3 Wochen schießt er keine. Das ist nicht, was du suchst. Konstant in der Offensive und in der Defensive. Enorm talentierter Spieler. Und sein Zukunft ist es in Linz, keine Ahnung. Aber er hat einen super Sprung gemacht für seine Karriere in Linz. Er ist nur 26 Jahre alt.
Ja, wird sicherlich auch der einen oder anderen Organisation im In- und Ausland nicht verborgen geblieben sein. Der Erfolg des Graham Knott wünscht ihm natürlich, dass er das auch über die Saison prolongieren kann. Aber würde mich persönlich sehr wundern, wenn der nächstes Jahr tatsächlich noch in dieser Liga zu halten wäre. Letzte Frage zu Linz, die bekanntermaßen, das hatten wir vor ein paar Wochen auch schon mal besprochen, immer noch die beste Mannschaft 5 gegen 5 sind, wo die Special Teams aber noch ganz viel Luft nach oben haben. Ist das etwas, wo du sagst, das könnte so ein Ass im Ärmel für die zweite Saisonhälfte sein? Oder wenn sie bisher nicht funktioniert haben, könnte das etwas sein, das diese Mannschaft begleitet? Wo bist du da eher unterwegs?
Ich bin eher in die Richtung unterwegs, dass sie bei den Special Teams noch zulegen werden, da ihre Leistung steigern werden. Vor allem, wenn man mit Phil Lukas redet. Er ist ein Taktikfuchs, er kennt sich da gut aus, weiß genau, was seine Mannschaft braucht. Und sie haben schon einmal die Special Teams sehr stark steigern können. Das traue ich ihnen auch dieses Jahr zu.
Bin sehr, sehr gespannt, ob sich das dann auch entsprechend über den Grunddurchgang noch so entwickeln wird. Spannend sind die Entwicklungen in der vergangenen Woche in jedem Fall beim IDM Wärmepumpen VSV gewesen. Da hat sich Coach extrem viel ereignet. Letztes Kärntner Derby, noch Rob Daum auf der Bank gestanden. Beim kommenden, dann am Sonntag, dem dritten in dieser Saison, wird es erstmals Marcel Rothmann auch sein. Und die Spatzen in Kärnten, gerade beim VSV, die pfeifen sowas ja dann schon etwas früher von den Dächern. Hat man das extra nochmal bestätigen lassen? Das gab es noch nie in der Liga-Geschichte, dass ein Trainer so früh entlassen worden ist, der aber gleichzeitig so gut platziert war. Der VSV auf Liga-Rang 5 hat sich dazu entschieden, Rob Daum zu entlassen. Du als jemand, dem das auch ein paar Mal widerfahren ist, als Trainer dann entlassen zu werden. Wie hast du die letzten 1,5 Wochen in Villach miterlebt?
Well, ich war eigentlich überrascht, der Zeitpunkt. Noch ein Spiel in Fehervor, dann Salzburg daheim. Vielleicht noch diese 2 Spiele hätten sie warten können? Das kann ich nicht beantworten. Aber sie haben die Entscheidung gemacht. Und sehr wahrscheinlich, du bist 5 Jahre als Coach, es ist nicht dein. Er hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Sie war jedes Jahr im Playoff. Er hat einen super Job gemacht in Villach. Aber manchmal noch 5 Jahre brauchst du eine neue Stimme, du brauchst ein neues System, du brauchst etwas. Trotzdem, es war überraschend. Marcel ist ein sehr guter Mann, war ein guter Spieler, kann ein sehr guter Coach sein. Sie werden verschiedene Sachen ändern, besonders in der Defensivzone und wie sie spielen. Weil, wenn du siehst, so viel Gegentor, du kannst nicht gewinnen. Und zu viel Odd Man Rushes. JP hat wirklich, JP Lamoureux, und du kannst mit vielen Leuten, Top-Eishockey-Leute in Villach reden. Er hat sicher 3 oder 4 Spiele gewonnen. Nicht in Alleingang, aber fast. So, wenn es wirklich so ist, die Mannschaft hat für ihn nicht gespielt. Defensiv nicht gut genug. So, wenn du nimmst nur 9 Punkte weg, 9 Punkte weg vom Villach in der Tabelle, waren sie 9. Aber wo waren sie letztes Jahr in dieser Zeit? 9. Und was JP's Lamoureux seine Statistik waren letztes Jahr? 88. So jetzt mit seiner Steigerung auf 92%, du siehst, wie wichtig eine Tormann-Leistung ist. Aber er braucht der Mannschaft jetzt, was wirklich defensiv konzentrieren kann.
Du hast die Defensive vorhin schon angesprochen, aber nachdem wir quasi nahtlos den Übergang zum Marathon-Mann schlechthin gefunden haben, zu Jean-Philippe Lamoureux, am Sonntag gegen Salzburg beim Sieg das 600. Ligaspiel absolviert als Torhüter, was völliger Wahnsinn ist. Wir wissen es alle. Der Torhüter mit den meisten Spielen, der Torhüter mit den meisten Siegen, der Torhüter mit den meisten Shutouts. Jeden relevanten Goalie-Rekord in der Winter Day Eishockey League hat er mittlerweile inne oder wird ihn sich dann noch bald holen. Aber der Mann ist 39 Jahre alt. Wir wissen alle, das ist ein fantastischer, fanatischer Arbeiter. Aber kann das gut gehen?
Bis jetzt hat er bewiesen, dass es gut gehen kann. Er hat im Sommer sehr konsequent gearbeitet, hat sich optimal
schon
vorbereitet.
Wieder.
Macht er, wie gesagt, jedes Jahr. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ihn ausmacht. Seine professionelle Einstellung, seine Vorbereitung, sein Mindset, dieses Spiel einfach als Vollprofi anzugehen. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor, diese Erfahrung, dass er genau weiß, was sein Körper braucht, wie er das Spiel dann optimal umsetzen kann. Und diese Faktoren in Kombination machen ihn eben zum Marathonmann. Wenn es bis jetzt funktioniert hat, kann es auch noch weiter funktionieren.
Aber weil du jetzt gerade vorher auch Rasmus Thiergunen angesprochen hast und Thomas Hönnekle in einem etwas gleichberechtigteren Goalie-Tandem, dann blickt man nach Kärnten und hat den 39-jährigen Jean-Philippe Lamoureux, den 36-jährigen Sebastian Damow, wo quasi die Villacher und die Klagenfurter Eishockey-Hoffnungen darauf liegen. Ist es vielleicht jetzt auch in der zweiten Hälfte des Grunddurchgangs für beide Mannschaften wichtig zu schauen, dem Backup nicht nur mehr Eiszeit zu geben, falls da was passiert? Oder sollten Villach und Klagenfurt aus deiner Sicht trotzdem weiter auf die Vielspieler Lamoureux und Darm bauen?
Es sind 2 Torhüter, die sehr gerne viel spielen. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, einen Backup zu haben. Wir haben es gesehen, Verletzungen kommen schneller, als man möchte. Und dann ist es ganz wichtig, dass man einen zweiten Torhüter hat, der spielen kann, der technisch natürlich auf dem Niveau ausgebildet ist, aber der auch die notwendige Erfahrung hat, um in wichtigen Spielen den Unterschied zu machen.
Wichtige Spiele und Unterschied, das lässt sich eigentlich nicht buchstabieren und aussprechen, ohne den Namen John Hughes zu erwähnen. Und der hat am Sonntag nämlich auch für einen Meilenstein gesorgt. 1000 Punkte in seiner Ligakarriere, die er für Ljubljana, Villach, Salzburg, Villach erzielt hat. Jetzt im Jersey wieder der Villacher, ausgerechnet gegen die Salzburger, wo er in die Saison gegangen ist als Ex-Equo-Topscorer. Wie hast du diesen Tausender von John Hughes erlebt?
Ist natürlich eine unglaubliche Zahl, die nochmal bestätigt, wie seine offensiven Qualitäten sind. Also in der offensiven Zone seine Übersicht und einfach wie er Punkte kreieren kann für sich selbst oder auch seine Mitspieler in Szene setzen kann, das ist schon ein ganz großer Wert.
Coach, du hast es vorher angesprochen, es wird jetzt auf die Defensive, auf die Vorderleute ankommen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mit Marcel Rothmann noch nicht allzu viel zu tun gehabt. Aber immer wenn ich von ihm gehört habe, hieß es, unfassbarer Hockey-Mind, kann so viel mitbringen oder bringt so viel mit aus verschiedenen Beobachtungspunkten. Er war GM, der hat selber gespielt, ist jetzt Coach, war auch Head of Hockey Operations. Also wirklich ganz, ganz viele Wasser, mit denen er gewaschen ist. Was ist Marcel Rothmann für ein Typ und was glaubst du sind oder sollten, um diese Defensive zu stabilisieren oder die Vorderleute vor Jean-Philippe Lamoureux zu stabilisieren, Ansatzpunkte sein?
Well, er hat seine Idee, er hat sein Werk und er hat keine Angst, auf diesen Weg zu gehen. Das ist klar. Aber wie sie arbeiten in der Defensivzone, das ist ganz wichtig. Overload oder das System, was er spielen will. It's not zone defense, it's not man-on-man, vielleicht ein bisschen eine Mischung. So, die Spieler muss jetzt, und ich bin mir fast sicher, dass Marcel sagt, boys, wir müssen auch für JP Lamoureux spielen. Er hat uns so oft gerettet, wir müssen jetzt für ihn spielen. Das haben wir gemacht in 2006. Und der Mensch hat das gekauft und du musst Schuss blockieren. Odd man rushes. Sie haben so viele odd man rushes gehabt in den letzten 10 Spielen. 2 gegen 1, 2 gegen 1, 3 gegen 1. Das ist Konstellation. Ein falscher Pinch. Ein Verteidiger mag sein Pinching ohne Reden mit seinem Stürmer. Das kann nicht passieren bei JP. Er kann nicht alles retten. Und sie werden sicher über das konzentrieren. Sie werden ein Video anschauen. Und jeder Spieler, ich glaube, ist sicher bereit. Natürlich, Sabolic ist ein Landsmann, ein Topspieler in Villach. Landsmann ist Marcel Rodman. So, ich glaube, die Spieler... Ja, so die Spieler, sie wollen gewinnen. Niemand verliert absichtlich. Aber sie müssen besser defensiv. Und ich glaube, sie können es. Sie haben gestern eine sehr gute Leistung gehabt gegen Salzburg. Ein ganz, ganz enges Spiel. Wenig Odd-Man-Rushes. Das ist ein super Start.
Super Start ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, über das wir sprechen wollen. Das ist Hydrofehervar AV19. Eine der positiven Überraschungen, wo vor der Saison niemand so wirklich gewusst hat, okay, neues Coaching-Tandem, nachdem der Vorgänger von David Kiss auch sehr überraschend, sehr kurzfristig ein Angebot in Nordamerika angenommen hatte und man eben nicht wusste, was hat man mit dem 33-jährigen David Kiss, auch wie werden sich die Imports entsprechend schlagen. Und alles, was Fehervar gemacht hat, Tergi, ist den besten Saisonstart der Geschichte hinzulegen. Wir haben das auch in Zahlen aufbereiten dürfen. Dieser beste Saisonstart ist mit 11 Siegen aus den ersten 14 Spielen auch eindrücklich gelungen. Jetzt auch nach 25 absolvierten Partien bilanziert man mit 17 Siegen mit so vielen wie noch nie zuvor. Was sind für dich Gründe dieses Erfolgs?
Der Hauptgrund ist wahrscheinlich die Offensive, die optimal funktioniert bei dieser Mannschaft. Sie schießen viele Tore, sie können offensive Aktionen kreieren. Und was für mich sehr spannend war, ist auch die Torhüterposition, dass sich der eigentliche Backup-Goalie da sehr schön nach vorne gespielt hat, den Import mehr oder weniger überholt hat und mit sehr positiven Überraschungsleistungen da aufzeigen kann.
Ich möchte zu den Goalies dann noch entsprechend kommen, aber Coach, wenn wir über David Kiss sprechen und wir haben bei Phil Lucas schon ein klein wenig über Drucksituationen gesprochen. Phil Lucas, Homegrown Hero, der kann im Verein wahrscheinlich Fehler machen, die werden ihm nachgesehen, aber David Kiss ist jung, mit 33, der jüngste Head Coach aktuell in der Winter Day Ice Hockey League, übernimmt die ungarische Mannschaft als erster ungarischer Homegrown Head Coach. Das ist eine völlig andere Drucksituation. Wie hast du diese Bestellung gesehen, als Konstantin eben in Nordamerika dann auch in den Troubles geraten ist, das ist eine andere Geschichte. Aber als 33-jähriger Ungar in Ungarn die wichtigste Eishockey-Mannschaft übernehmen, völlig andere Sorte von Druck. Wie hast du das gesehen?
Well, angeblich, er war ein sehr guter Assistant Coach auch. So, da fängt es an. So, er hat sicher einen guten Kontakt mit den Spielern. Und es ist genau wie Rodman, er hat super Kontakt mit den Villach-Spielern. So, auf einmal, wenn etwas passiert und du rutschst, du hast das sogenannte Respekt von den Spielern schon als Co-Trainer. Und jetzt steigst du ein, okay, was holen wir noch ein Kanadier oder eine von Milgo woanders? Oder gehen wir mit uns Assistant Coach, vergeben wir eine Chance. Aber nicht vergessen, Fehervar über die Jahre, die waren immer eine sehr talentierte Mannschaft und sie haben immer viele Tore geschossen mit super Zuschauer hinter sich. Aber jetzt die spielen auch besser defensiv, weil du kannst reden über die Tormannleistung. Sie haben zwei gute Tormänner. Terry kann über das reden. So, sie schießen Tore, sie glauben an ihren Coach, aber ich glaube, das hat angefangen, wenn er Co-Trainer war. Sie haben einen Respekt für ihn und sie wollen ihn wirklich nicht schützen, aber sie wollen für ihn spielen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Co-Trainer ist in Wahrheit auch die perfekte Steilvorlage für etwas, was uns aufgefallen ist, weil wenn man in die Fehervar-Organisation reinhört, dann heißt es immer wieder, Tyler Dietrich, einer der besten Assistant Coaches, die diese Liga je gesehen hat. Und das sagen auch viele von außerhalb. Und die Assistant Coaches sind im Regelfall auch dafür verantwortlich, die Special Teams zu coachen. Und beim Blick auf die Special Teams fällt natürlich auf, die sind beide auf Liga-Rang 2. Da gibt es nur eine Mannschaft, die noch dazu in beiden Kategorien besser ist. Zu der werden wir dann auch gleich ein wenig kommen. Aber funktionierendes Powerplay, funktionierendes Penalty-Killing und dann noch ohnehin die meisten Tore pro Partie in der gesamten Liga jetzt zur Halbzeit des Grunddurchgangs mit 3,64 Toren. Das an sich ist schon beeindruckend. Vor Fehaber sollten alle gewarnt sein. Du als jemand, der das auch oft versucht hat, wie kriegt man Special Teams in Gang? Gibt es so ein Rezept dafür, erfolgreiche Special Teams zu haben? Ist es System, ist es Spielermaterial, ist es eine Mischung aus beidem?
Es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Natürlich, wenn du gewinnst viel und du bist, du hast dieses Selbstvertrauen. Und sie haben talentierte Spieler. Aber wenn du hast dieses Selbstvertrauen und du hast einen guten Plan am Eis, die Spieler machen das von selber. Die Scheibe geht ein bisschen schneller unterwegs, sie passen schneller, der One-Timer ist oft da. Das ist so viel mit Gewinnen und Verlieren zu tun. Und sie glauben, natürlich, du hast gesagt, sie haben einen super Assistant Coach auch. Hey, das ist eine fantastische Situation in Fehervar. Und was kommt noch? Jetzt kommt das große neue Eishalle dazu. So, Powerplay, Minderheit. Das ist Selbstvertrauen, sie glauben an das System und sie sind erfolgreich. Und das ist eine super Geschichte heuer.
Es gibt viele gute Geschichten im äußersten Liga-Osten und gerade wenn wir über Torhüter sprechen, da schaue ich natürlich immer dich an, weil niemand so viel Torhüterinnen Erfahrung hat wie du als aktive Spielerin, als Coach, auch als Beobachterin der Szene. Und wir reden immer über die Marathon-Männer, wir reden über die Mainstays der letzten Jahre, über die Dames, über die Lamoureux, über in den Playoffs dann über Tolvanen und wie perfekt er mit seinem Stellungsspiel unterwegs ist. Sprechen wir vielleicht zu wenig über eine der tatsächlichen Sensationen der laufenden Saison, dass Dominic Horvat einen gestandenen Import-Goalie mit Olivier Roat de facto aus dem Tor gespielt hat?
Er hat von Anfang an eigentlich gute Leistungen gebracht diese Saison. Was für ihn spricht oder was es ihm möglicherweise leichter gemacht hat, ist, dass er als Zweiergoalie in die Saison gestartet ist. Er hat eben diesen Druck noch nicht gehabt, hat sich da wirklich hineinspielen können. Und wie es der Greg schon gesagt hat, dieser Erfolg steckt an. Wenn es einmal läuft, dann gewinnt man das Selbstvertrauen, dann läuft es wieder. Und so ist er da wirklich immer besser hineingekommen. Seine Statistik spricht für ihn und er ist noch relativ jung. Also dieser Kampfgeist, dieser Ehrgeiz, dass er sich noch weiterentwickeln will, ist definitiv auch noch vorhanden.
Wird das sehr, sehr spannend.
Und Olivier Roy ist auch sehr, sehr gut. Er hat für uns gespielt in Villach. Er war super. Hat für Team Canada gespielt in die U20-WM. Du siehst, er ist so talentiert. Das hilft ein junger Torwart auch mit seiner Erfahrung. Und sie haben, jeder, ich glaube, hat 14 Spiele gehabt bis jetzt. So, du hast zwei gute Tormänner. So, das ist ein Luxus für eine Mannschaft, was wirklich offensiv ist und defensiv stark. Du hast jetzt zwei gute Goalies. Das ist ein Luxus für Fehervar.
Nur eben, Dominic Horvat hat fast doppelt so viele Einsätze gewonnen wie Olivier Roy. Und dementsprechend Ride with the Hot Hand. Ist es das, was Kiss jetzt machen soll oder trotzdem weiter Kräfte schonen? Wie würdest du versetz dich in die Lage von David Kiss. Wie gehst du mit dem Goalie-Tandem um?
Ich glaube, es ist das Beste, was ihm passieren kann, dass er zwei Torhüter hat, die spielen können, die einen gesunden...
Aber nur einer gewinnt regelmäßig.
Ja, aber sie haben einen definitiv gesunden Konkurrenzkampf. Sie wollen beide spielen, sie wollen beide im Tor stehen und sie pushen sich gegenseitig, sie lernen voneinander und das ist sicher das Beste, was der Mannschaft passieren kann. Und der gerade besser drauf ist, der spielt dann eben auch mehr.
Das bringt uns auch ein klein wenig zur Halbzeit in dieser Ausgabe von Winter Day Hockey O'Clock und auch dem Versuch, diesen Trainerpersönlichkeiten gerecht zu werden. Es gibt in der Winter Day Ice Hockey League noch keinen Trainer Award in der NHL. Seit vielen Jahren wird der Jack Adams Award verliehen. Wir haben vor der Sendung ehrlicherweise Coach noch nachschauen müssen, wer Jack Adams eigentlich war, aber ganz ikonische Figur und offenbar einzige Person, die es geschafft hat, als Spieler, Trainer und General Manager den Stanley Cup zu gewinnen. Nachdem ist der Trainer Award in der NHL benannt. Gibt es hierzulande noch nicht, aber zur Halbzeit möchten wir natürlich auch ein paar Awards, ein paar Preise, wenn man so will, vergeben. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, wer ist denn für uns der bisherige Trainer zur Halbzeit der Saison? Und Coach möchte da mit dir beginnen. Für mich wäre es nämlich David Kiss. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so viele gute Kandidaten so spät in einer Saison noch gab, aber du hast dich sehr bewusst für jemand anderen entschieden. Wer ist bisher dein Trainer des Jahres?
Well, bis jetzt sicher Phil Lucas. Und ich sage dir warum. Was sie letztes Jahr erreicht haben, war überraschend für alle in Linz. Wahrscheinlich für ihn auch ein bisschen selber. So, du fängst eine neue Saison an und die Erwartungen sind so hoch. Und das Druck ist enorm. Er wohnt, seine Familie ist in Linz. Okay, war das Glück letztes Jahr? Können Sie das noch einmal, können Sie das wiederholen? Enormer Druck unter ganz andere Erwartungen. Deswegen ist Phil, und was Sie erreicht haben heuer, ist beeindruckend. Trotz ein schlechter Powerplay, 15% Powerplay, trotz Sie sind, wo Sie sind. Und Phil Lucas ist sicher für mich in dieser Halbzeit Coach of the Year.
Deine Antwort, spannend. Vielleicht, weil sie sich mit der jüngeren Vergangenheit nicht ganz unbedingt so deckt. Aber wenn man vielleicht die Saison als Ganzes betrachtet und wo viele diese Mannschaft vorher gesehen haben, du hast Dylan Stanley als Trainer des Jahres so far angegeben. Warum?
Speziell wegen dem Saisonstart. Wenn man es vergleicht mit der letzten Saison, haben die Vorarlberger eine deutliche Steigerung hinlegen können. Und das liegt meiner Meinung nach auf jeden Fall an seinem Coaching-Stil und wie er mit der Mannschaft umgeht. Bedeutet für mich, dass er den Spielern auf Augenhöhe begegnet und dass er sich unglaublich einsetzt. Also wenn man ihn kennt, er ist sehr sympathisch, schafft es, die Spieler mit Respekt zu behandeln, aber trotzdem immer diese Höchstleistung aus ihnen herauszuholen. Und oft einmal trifft er Entscheidungen, die möglicherweise nicht einfach sind, zu denen er aber voll und ganz steht. Und was natürlich auch für ihn spricht, ist dieser Zusammenhalt im Coaches-Team, dass er nicht als Einzelperson oder als One-Man-Show auftreten möchte, sondern eben sein Team total einbindet und auch mit denen immer in Kombination auftritt. Die Leistungen sprechen für ihn, sie haben sich deutlich steigern können. Und das macht für mich ihn zum Coach des Jahres.
Und sind mittendrin im Kampf um die Pre-Playoffs. Allerdings muss man da mittlerweile auch ein klein wenig in den Rückspiegel blicken. Terry Hornig und Greg Holst haben also ihre Mid-Season-Trainer des Jahres gewählt. Ein Award, den es noch nicht gibt. Und weil es ihn noch nicht gibt, könnt ihr zu Hause vielleicht auch ein klein wenig kreativ werden. Wie soll denn der Trainer des Jahres Preis Award in der Winter Day Eishockey League heißen, wenn es einen gibt? In der NHL ist es die Jack Adams Trophy, die verliehen wird. Hierzulande wird ja der MVP, der Most Valuable Player, mit der Ron Kennedy Trophy dann beschenkt. Und Ron Kennedy wäre eigentlich ein heißer Kandidat dafür, für den Trainer des Jahres Award, den mit seinem Namen zu schmücken. Aber wir wollen von euch hören und wissen, wer sich denn dafür eignen würde. Ist es die Terry Hornig, Trainer des Jahres Trophy? Ist es der Greg Holst, Trainer des Jahres Trophy? Oder was völlig anderes? Vorschläge schicken und vor allem VIP-Karten gewinnen. Alle Menschen, die an hockeyoclock101@gmail.com einen Vorschlag schicken, wie denn diese Trophäe, die es noch nicht gibt, künftig heißen soll, damit wir der Winter Day Eishockey League auch gleich Vorschläge unterbreiten können. Bitte mitmachen und alle, die hinschreiben und einen guten Vorschlag abliefern, die nehmen an einem Gewinnspiel teil. VIP-Karten für ein Grunddurchgangsspiel eurer Wahl. Würde mich freuen, wenn da zahlreiche Vorschläge kommen und wir die dann ans Ligabüro weiterleiten können. Wir wollen uns nach den Trainern des Jahres auf ein Team konzentrieren, das auch so ein klein wenig die Wundertüte war vor der Saison. Der HC Pustertal, eine Mannschaft, die in den letzten Jahren oder seit der Liga-Zugehörigkeit gezeigt hat, dass man nicht lange fackelt, wenn es nicht läuft, wo viel Trainer-Turnover schon war. Was war so deine Erwartungshaltung vor der Saison, was die Poster anbelangt?
Ich habe damit gerechnet, dass sie sich verbessern werden in dieser Saison. Was aber auffällig war, ist, dass sie die Mannschaft komplett umgebaut haben. Das heißt, sie haben sehr viele neue Spieler dazu bekommen, viele neue Imports. Und da habe ich mir sehr schwer getan, die vor der Saison einzuschätzen, weil ich sie noch nicht so oft in der Liga gesehen habe und vor allem auch, wie sie zusammen spielen werden. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass sie besser performen werden als letztes Jahr. Aber wie gut, war mir vor der Saison nicht ganz klar.
Neues Goalie-Tandem. So viele neue Spieler, Terge hat es angesprochen. So viel Ungewissheiten. Eine Gewissheit, die es, glaube ich, für uns beide gab, war, dass eine Mannschaft, bei der Rick Schofield spielt, gut sein wird. Hat dich das, was der HC Pustertal bisher geleistet hat, überrascht? Oder hättest du sie genau dort gesehen, wo sie aktuell sind, auf Tabellenrang 6, mittendrin im Kampf um die Top 6?
So wie Terry, ich habe nicht gewusst, wie gut sie sein konnte. Ich habe nur gewusst, die Mannschaft ist neu. Letztes Jahr, ich habe das gehört, dass der Klima in der Mannschaft war nicht so gut, wie es sein soll. Und das Clean House und viele neue Leute geholt. Und Rick Schofield ist ein Leader. Er ist der First Line Center mit 36 und er hat viele Punkte wieder. Er ist super in der Kabine. So er muss nicht viel sagen. Er ist ein Faktor, macht seinen Job jeden Tag. Die Mannschaft ist sehr gut. Der Trainer ist gut. Ich habe Rick geredet vor ein paar Tagen mit Schofield. Sie haben so viel Potenzial. 5 gegen 5, die schießen zu wenig Tore. Das ist ein Punkt, an das müssen sie arbeiten. Powerplay stark, minder stark, ganz starke Mannschaft. Aber sie haben mehr Luft nach oben. Die Mannschaft, sie spüren das. Es ist eine gefährliche Mannschaft. Sie haben gedacht, dass die Offensive war wirklich ganz, ganz stark. Aber sie haben das noch nicht erreicht. So, ich glaube, in der zweiten Hälfte, wenn der 5 gegen 5 Statistik besser sein kann und mit dieser Powerplay-Statistik und Minderheit-Special-Teams, der Coaching-Staff macht sicher einen super Job da. Die Mannschaft ist eine Top-6-Mannschaft. Ihr Ziel war 5. Platz. Sie sind, oder Top-6, kann man sagen, so wie viele andere Mannschaften. Natürlich, alle wollen gewinnen. Aber es ist eine Top-6-Mannschaft, aber es ist wirklich ein heißer Kampf für diese Top-6.
Der heilige Gral im Eishockey ist natürlich die Suche nach Konstanz. Jetzt ist Pustertal in die Meisterschaft gestartet wie die Feuerwehr, 6 Spiele in Serie gewonnen und dann gab es diesen Knick, diese 4 gewonnenen Partien aus den nächsten 13, nur bis man sich dann jetzt in letzter Zeit wieder ein klein wenig erfangen hat. Wie schafft man es, Konstanz ins Spiel und Konstanz ins Siegen zu bekommen? Und ja, jetzt spitzen gleich alle die Ohren, weil das will jede Eishockey-Organisation wissen.
Ich glaube, bei Pustertal ein großes Problem war, dass da in dieser Zeit auch sehr viele Verletzungen dazugekommen sind, auch von wichtigen Spielern, Schofield ausgefallen, was natürlich auch ein wichtiger Faktor ist für die ganze Mannschaft, wie wir es gerade gehört haben. Um wieder zur Konstanz zu kommen, müssen sie einfach zu ihrem Spiel zurückfinden. Die Basics, so blöd es klingt, richtig machen, die sie wirklich gut machen können, sich auf ihre Stärken konzentrieren und das, was sie können, in jedem Spiel aufs Eis bringen. Tore schießen und die offensiven Quoten, das kommt dann mit der Zeit, mit der Routine, mit dem Selbstvertrauen. Was natürlich für Pustertal spricht, ist, dass sie eine sehr erfahrene Mannschaft sind. Sie sind nicht mehr die Jüngsten und diese Erfahrung kommt ihnen natürlich in solchen Situationen auch zugute.
Ja, das ist perfekt schon umrahmt.
Und in dieser Phase, sie haben ganz, ganz wenig Tore geschossen. Und das stimmt, Schofield war weg und ein paar andere vielleicht. Aber sie haben in dieser Phase 1,5 Tore geschossen, fast jedes Spiel. So, das ist 3 Tore. Sieh mal, wir reden oft über Boys. Wir müssen 3 Tore schießen und du bekommst weniger wie 3. So, wenn eine gute Mannschaft, du kannst die Statistik anschauen, wenn du schießt einen Schnitt von 3 Tore und du bist eine gute defensive Mannschaft, it's playoffs all the way.
Und Herr hat das schon ganz gut auch umrandet mit der Erfahrung, die in diesem Kader drinnen ist. Und Erfahrung merkt man dann auch sehr häufig, wenn es um Special Teams geht. Powerplay und Penalty Killing. Beide Ligaspitze bei den Wölfen. Das ist eigentlich unheard of, dass du sowohl mit einem Mann mehr als auch mit einem Mann weniger von Ligarang 1 lachst. Wie erklärst du dir das? Ist es nur die Erfahrung? Sind es die Individualisten? Auch hier wieder die Mischung?
Ja, natürlich, ein bisschen von beiden. Und natürlich, ein Penalty-Killing, du brauchst eine gute Tormannleistung. Das ist absolut klar. Du brauchst eine gute Tormannleistung. Und die Mannschaft, sie müssen glauben an das System. Natürlich, Schuss blockieren, Schläge in der richtigen Position. Und wenn du erfolgreich bist, das ist wie ein Spiel in ein Spiel. Du willst auf Nummer 1 bleiben. So, boys, hey, let's stay number 1. Powerplay. Jede vier Powerplays, sie schießen ein Tor. Das ist eine super Leistung. So, sie schießen kein Tor 5 gegen 5. Was notwendig ist, weil im Playoff vielleicht bekommst du weniger Powerplay. Aber der Powerplay momentan beeindruckend.
3. Jahr des HCP in der Winter Day Eishockey League. Wird es das erste Jahr ohne Trainerwechsel sein?
Ich hoffe es.
Er hofft es auch.
Tomik Valtonen in jedem Fall mit exzellentem Saisonstart, exzellenter Bilanz bisher für den HCP, vor allem wenn man das vergleicht mit dem, was in den Vorjahren passiert ist. Selbiges gilt auch für den österreichischen Rekordmeister, für den KAC. Dort gab es im Sommer auch prominente Wechsel, nämlich den Abgang von Petri Matikainen zum EHC Biel. Der hat dann auch seine finnischen Assistants aus der Organisation mitgenommen. Da musste viel nachbesetzt werden und es war früh klar beim KAC, das wird intern nachbesetzt mit einem Trainer. Duo, das schon lange Jahre in der Organisation war, erst als Spieler, dann auch als Coaches, mit Kirk Fury und mit Dave Fischer. Und wenn wir gleich den Blick auf die Zahlen auch richten, wie sich das in den letzten 6 Jahren der Ära Petri Matikainen und jetzt mit der Ägide unter Fury und Fischer entwickelt hat, was springt dir als erstes ins Auge, Terry?
Wenn man ihnen beim Spielen zuschaut, dann ist das Erste, was mir ins Auge springt, dass der Spielstil, das ganze System wieder attraktiver ist. Sie spielen offensiver, sie kreieren mehr Chancen und es ist spannender anzuschauen.
Und der Körpersprache von den Spielern. Nicht vergessen, Körpersprache ist so wichtig in Eishockey, in jedem Sport, im Leben einfach. Aber Matt Kainen hat einen super Job gemacht für ein paar Mal Meister war. Er hat einen super Job gemacht mit seinem Weg.
An einem Standort, wo es wirklich schwierig ist, ja, überhaupt
absolut.
drei Jahre zu arbeiten.
Das ist tough. So 5 Jahre mit seinem Weg, super Interviews bei uns. Okay, ein guter Charakter. Aber sein Defensivsystem und sein Off-Ice ist für sehr, sehr hart. Und du hast es letztes Jahr gesehen, die Gesichter von den Spielern, die waren ein bisschen. Peterson war nicht mehr da, sie haben versucht. Die Freude war nicht mehr am Eis. So, ich glaube, der Coach und der Verein, sie haben eine Entscheidung gemacht. Jetzt kommt Fury mit Fischer, mit der neuen Luft, mehr Offensiv. He's a really good guy. Er redet in den Interviews super. Es ist wie, sie sind befreit jetzt. Du siehst es bei der Offensive und weniger Tor gegen. So, hey, was ist eine super Defense? Das ist auch eine super Offense, ein super Vorcheck. Du hast die Scheiben, Scheibenbesitz. Du siehst es, die Freude, was die Spieler haben am Eis. Und natürlich, die Zuschauer spüren das und es ist eine ganz gefährliche Mannschaft.
Eben dieser Vergleich, den wir uns zu Gemüte geführt haben, die letzten 5 Jahre Petri Mattikainen, jetzt dieses eine Jahr bisher unter Fury Fischer. Und auch wenn wir da wieder in Richtung Psychologie gehen, Körpersprache, da kann man viel reininterpretieren, manchmal auch zu viel. Aber du als Ex-Spielerin, was sind so Clues, was sind so Dinge, auf die du blickst, die dir sagen, das ist eine Mannschaft, das ist ein Spieler, dem es gerade läuft, der gerade auch Spaß an der Arbeit hat?
Ich glaube, man sieht es nicht nur in den positiven Situationen, da sieht es jeder, wenn man viele Tore schießt, wenn der Torhüter schöne Saves hat, wenn Schüsse aufs Tor kommen, also wenn es läuft, dann sieht man das natürlich an der Körpersprache. Was für mich entscheidend ist, ist, wie die Körpersprache ist in schlechten Situationen. Was passiert nach einem Gegentor? Fahren die Spieler zum Torhüter? Ist dieser Zusammenhalt da? Treten sie trotzdem souverän auf? Haben sie eine positive Körpersprache, Brust raus, Schultern zurück, wenn sie zum nächsten Face-Off gehen? Und wie ist die Kommunikation untereinander? Das sind dann schon ganz wichtige Aspekte. Und wir haben es vorher auch schon angesprochen, die Fans in der Halle. Ich glaube, das steckt sich auch gegenseitig an. Einerseits die positive Stimmung am Eis, andererseits die Fans, die für eine sehr gute Stimmung sorgen. Und das wirkt sich natürlich auch wieder auf die Spieler aus.
Natürlich ist es auch der Win-Today-internen Statistikabteilung nicht verborgen geblieben, dass Eishockey in Klagenfurt, kann man schon so sagen, hottest Ticket in Town ist und eigentlich auch hottest Ticket in der League. Es gibt nirgendwo so oft ausverkauftes Haus, es gibt nirgendwo im Schnitt so viele Zuseherinnen und Zuseher und das, obwohl die Kapazität im Vergleich zur alten Messehalle ja ein klein wenig runtergedreht worden ist, um auch ein exklusiveres Stadionambiente zu bieten. Wir waren selber schon ein paar Mal in dieser Saison dort, auch in der Vorbereitung, wo dann doch deutlich über 1000 Fans nur zu einem Vorbereitungsspiel gekommen sind. Faktor Festung oder Heimfestung Heidi Horten Arena, nicht zu unterschätzen?
Die Zuschauer, Leute kommen gerne in die neue Eishalle. Das ist auch sehr wichtig.
Hinweis für alle anderen, die dringend eine bauen sollten.
Ja, da sage ich nichts mehr. Es gibt ein Mannschaft, was braucht. Eine zweite Halle oder eine neue Halle, okay? Sie kommen gerne in die Halle. Aber was ist das Produkt am Eis? So wenn du siehst jetzt, oh man, die Mannschaft, du siehst die Körpersprache, sie spielen mit Freude und offensiv. Bischof Berger mit sein super Tempo und haut diese ganze Top-Leute und sie spielen schnell, 4 Linien. Terry hat es richtig gesagt, es ist ansteckend. Zuschauer, Spieler, wenn ein Spieler einen Fehler macht, hey, du hilfst ihm. Genau, Terry hat einen super Punkt gemacht. Hey, es ist super, wenn du gewinnst, aber wenn du ein schlechter Spiel hast, ein Tormann macht einen Fehler, wie reagiert die Mannschaft? Sehr guter Punkt von Terry. Es hängt alles zusammen wie eine Familie.
Die Siegquote spricht bisher für Fury Fischer das Offensiv-Eishockey, das sie predigen lassen und das Ganze trotz der vielen Verletzungen, wir haben auch im Vorhinein schon darüber diskutiert, dass Klagenfurt schon fast traditionell wieder viele Verletzungen gehabt hat. Jetzt steht man in den Top 6, ist einen Punkt vor dem Erzrivalen, das könnte sich dann am Sonntag auch schon wieder erledigt haben. Aber wie cool ist das für eine Mannschaft zu wissen, wir waren eigentlich selten wirklich full strength und trotzdem sind wir erfolgreich.
ist ein ganz ein wichtiger Aspekt für die Mannschaft, dass sie wissen, wir können Ausfälle kompensieren, wir können trotzdem gute Leistungen aufs Eis bringen, obwohl ganz wichtige Spieler fehlen. Wenn man daran denkt, der Einser-Torhüter fällt aus, was passiert? Sie stellen den Backup-Torhüter hinein und es funktioniert. Die Mannschaft kann trotzdem gewinnen. Andererseits haben sie es dann natürlich auch geschafft, neue Spieler zu holen und solche Ausfälle phasenweise mit anderen Spielern zu besetzen, was natürlich für die Organisation spricht. Aber ich glaube, wenn der KAC komplett ist, wenn sie wirklich als gesamte Gruppe auftreten können, dann können sie sich noch einmal steigern zu dem, was eben vor dem IHF-Break war.
Ja, Martin, Entschuldigung, und es ist nicht nur die Offensiv. Die Defensive ist auch, mit 59 Gegentor, das ist sehr, sehr stark. Es ist nicht nur Offensiv. Aber sie spielen mehr mit Freude. Und wenn du spielst mit Freude, du machst einen harten Backcheck und du machst deinen Job auch in der Defensive.
Und diese Verletzungen, das hat sich dann am vergangenen Wochenende schon wieder ein klein wenig fortgesetzt, wo, glaube ich, Jan Moschak auch nicht mit dabei war, kann natürlich immer kommen, aber wir hoffen jetzt mal für kommenden Sonntag, das dritte Kärntner Derby der Saison, dass beide Mannschaften dann wirklich mit tiefem Kader und Vollbesetzung gegeneinander antreten und einmal mehr die beste Mannschaft in Eishockey Kärnten ausfechten. Und Eishockey Kärnten ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn heute am 6. Dezember, wo diese Folge von Win Today Hockey O'Clock erscheint, gibt's in einer Woche einen Termin, den ihr euch zu Hause alle dick und fett anstreichen solltet. Denn der Hockey O'Clock Podcast, der geht wieder on Tour. Am 13. Dezember ab 19 Uhr dürfen Greg Holz, Christoph Brandner und ein ÖEHV-Teamspieler im VIP-Bereich der Heidi Horten Arena ein klein wenig über Eishockey plaudern. Das Ganze mit Schwerpunkt Nationalteam. Nur einen Tag später wird der ÖEHV ein Vier-Nationen-Turnier veranstalten in Klagenfurt. Wir werden am Vortag darüber ausführlich plaudern und das Ganze eben mit Coach Holz, mit Christoph Brandner, Assistant Coach beim ÖHV-Nationalteam, und sobald Roger Bader auch den Teamkader verkündet hat, dann mit einem Teamspieler, den wir noch bekannt geben werden. Anmeldungen für diese Veranstaltung, gratis wohlgemerkt, bitte an hockeyoclock@gmail.com, und einen kleinen Bonus: die Hirter Brauerei wird den ganzen Abend über Freigetränke spendieren. Gibt die ein oder andere Stimme da draußen, die sagt, dem Pfanner hält man ohnehin nur besoffen aus. Das könnt ihr dann entsprechend machen. Würde mich freuen, wenn wir einen stimmungsvollen Abend in der Heidi Horten Arena mit ganz viel qualitativ hochwertigem Hockey Talk und meiner Wenigkeit dann verbringen dürften. So viel mal zu in einer Woche. Wir sind aber noch nicht ganz durch mit unserer Analyse der Halbzeitbilanzen der Teams. Wir sind aber beim sechsten und letzten Team angelangt. Das werden die Spuse Vienna Capitals sein. Für all diejenigen, die ihren Verein jetzt vielleicht noch nicht gefunden haben oder noch nicht gehört werden, die anderen sieben Vereine hätten natürlich auch alle eine Daseinsberechtigung gehabt, um über sie zu sprechen. Aber das machen wir dann vielleicht dann auch in diesem Rahmen wieder zur dann nicht Mid-Season-Review, sondern zur After-the-Year-Review, wo wir dann auch über andere Mannschaften sprechen. Aber bei den Spuse Vienna Capitals, dem du da auch sehr nah dran bist und mit der Organisation auch immer wieder viel gearbeitet hast, gerade im Nachwuchs, gerade im Torhüterbereich, wo du entsprechend auch bessere Einblicke hast als viele andere in Österreich. Eine veritable Horrorsaison bisher. Der Pfeil zeigt leicht nach oben, aber es will und will nicht zusammenlaufen. Wir sprechen tatsächlich vom historisch schlechtesten Saisonstart der Spuse Vienna Capitals, dieser stolzen Organisation, die eigentlich ein Dauerabo auf das Halbfinale hatte. Und es ist noch viel Eishockey zu spielen. Aber warum ist das Werkel in Wien nie in Gang gekommen?
Die Wiener haben natürlich ganz andere Erwartungen an ihre Mannschaft und an ihre Leistungen, als es dieses Jahr der Fall ist oder als das, was sie jetzt wirklich zeigen. Für mich kommen da ganz viele Faktoren zusammen. Also einerseits bei der Teamzusammenstellung habe ich mich schon gewundert über die Imports zum Beispiel. Wenn man sich die Spiele anschaut, die Importspieler sollten die Leistungsträger sein, sind sie aber in vielen Fällen nicht. Oft sind es dann die jungen einheimischen Spieler, die mehr auffallen, oder auch die älteren einheimischen Spieler. Aber es sind definitiv nicht die Imports, die sie geholt haben, die dann für Top-Leistungen sorgen. Gleichzeitig ist es eine Mannschaft, die sehr viele Gegentore bekommt, wo natürlich auch wieder viele Faktoren zusammenspielen. Also es ist die Torhüterleistung. Sie haben vier Torhüter ausprobiert dieses Jahr. Die beiden Imports nach der Statistik eigentlich die schlechteren beiden von diesen Vieren, die gespielt haben. Natürlich auch die defensive Leistung des gesamten Teams. Also es gibt ganz viele Dinge, die da nicht funktionieren. Dann auch der Trainerwechsel, wieder eine Umstellung. Sie spielen speziell zu Hause sehr schlecht, was natürlich dann wieder mit dem Selbstvertrauen zusammenhängt.
Und trotzdem ist der Zuschauerschnitt ganz okay, muss man dazu sagen.
Ja, Wien hat halt viele Einwohner, große Eishalle. Aber man merkt jetzt auch, dass immer weniger Fans in die Halle kommen, was natürlich wieder das Resultat ihrer Leistung ist.
Die Capitals Coach, eigentlich eine sehr geduldige Organisation. Das belegt schon mal, dass es nur 3 Trainerwechsel in den 23 Jahren Capitals in Season gegeben hat. Und die waren eigentlich alle relativ positiv, vor allem weil Jim Boney dann 2-mal danach übernommen hatte. Aber nicht, dass ich jetzt auf die Organisation hinhauen will, aber Daniel Welzer hat vor ein paar Wochen was Spannendes gesagt, nämlich, dass das bei den Wienern jetzt die direkte Konsequenz daraus ist, dass man mit Homegrown Talent nicht so umgegangen ist, wie man umgehen sollte. Vielleicht Spieler auch länger bei Vertragsverhandlungen hat hingehalten, vielleicht nicht so schnell auch sie zur Unterschrift bewegen konnte, wie man das vielleicht sollte bei guten Leistungen. Siehst du das ähnlich?
Ich weiß nicht, was die Verträge waren. Und natürlich, wenn Salzburg kommt und bietet sehr viel Geld an, manchmal ist es zu viel. Aber ich glaube, das ist über die Jahre viel passiert. Was ich weiß, aber was die Verträge waren, weiß ich nicht. Aber zurück zu der Mannschaft. Ist das ein Rebuild oder was ist es? Du gibst die Top 7 Scorers letztes Jahr, gute Eishockeyspieler, die Top 7 Spieler weg. Und Rotor dazu, er war der 9. Topscorer. Und Starkbaum, ich weiß nicht, ob das Entscheidung war oder nicht. So, ich got den Nummer 1 Stormann weg, die Top 7 Scorer und Rotor weg. Und holst du 3 oder 4 oder 5 Leute. Es ist zu wenig. Ich weiß nicht, ist das ein Rebuild? Oder ist das, dann holen sie einen neuen Coach, es hat nicht funktioniert. Hut ab, der Coach Dolezal. Er macht einen super Job in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Die Mannschaft, sie kämpfen brutal. Die Qualität ist einfach nicht da. Du kannst nicht so viele gute Spieler weggeben und 5 oder 6 zurückholen. Das ist, ich weiß nicht, was sie denken. Tut mir leid. Es tut mir leid für die Zuschauer und für diese Vereine. Sie waren so stark für so lang. Maybe it's a rebuild. Keine Ahnung. Ja, tut mir leid. Ich verstehe das nicht.
Kann man vorstellen, dass da dann auch entsprechend die Analyse, schauen wir mal, wo die Saison hingeht, aber dass die Analyse im Frühjahr dann sicher intensiver betrieben werden muss, als das vielleicht in anderen Caps-Jahren der Fall war. Da waren unter anderem eben schon Dinge dabei, wie mit 9 Spielen die längste Niederlagenserie der Vereinsgeschichte, dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel jetzt auch auf der Torhüterposition, wo man letztlich 4 Torhüter hat. Du hast dieser Tage mit Bernhard Starkbaum ein Interview führen dürfen und hast ihn darauf angesprochen, natürlich er jetzt als Torhüter-Coach, wie er damit umgeht, und glaube sinngemäß hat er geantwortet, das ist nicht seine Entscheidung, wo kann, wo soll dieser Weg hingehen. Es gibt Adam Orge, der nur bis Dezember da ist. Es gibt Stefan Steen, es gibt Sebastian Vraneschitz, es gibt Leon Wiedheim.
Lorenz
Wiedheim, pardon. Letztgenannter, der eigentlich mit die besten Leistungen gebracht hat, aber mittlerweile komplett in der Versenkung verschwunden ist, weil oben nachgebessert oder nachverpflichtet wurde. Was ist der Plan der Caps?
Schwer nachzuvollziehen für mich. Vor allem, weil es geheißen hat, dass 2 Torhüter verletzt sind, deshalb ein neuer geholt wird. Dann ist dieser neue Torhüter da und die 2 Verletzten spielen das nächste Spiel und sind, also einer spielt, einer ist auf der Bank. Entscheidungen, die für mich nicht ganz nachvollziehbar sind. Und ich denke mir, dass die Coaches oder die Personen, die wirklich mit den Spielern in Kontakt sind, da auch gar nicht so viel davon wissen. Bernhard Starkbaum hat gesagt, seine Aufgabe ist es, mit den Spielern zu arbeiten, die da sind, mit denen zu arbeiten, die am Eis stehen. Lorenz Wiedheim zum Beispiel aktuell nach Zell am See geschickt, ist dort auch 3er-Torhüter, wird dort auch wenig Spielpraxis sammeln können. In meinen Augen hat er in Wien eine sehr gute Leistung abgeliefert, hat super Spiele gespielt, hat natürlich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber hat sich von Spiel zu Spiel steigern können. Sebastian Vraneschitz, der einzige Torhüter, der über 90% hat und beide von diesen einheimischen Torhütern laut Statistik besser als die beiden Imports, also ganz nachvollziehbar ist es für mich nicht.
Und etwas zu Coach Dolezal, weil du schaust der Mannschaft, okay, der Kader ist nicht sehr stark, aber sie arbeiten brutal hart. I mean, jedes Spiel, sie geben alles, was sie haben. So Hut ab, die ganzen einheimischen Spieler und die 3er, die Ausländer, was vorne, I mean, der Teacher ist ein guter Spieler, der Cheek. Nicht vergessen, du hast 3 oder 4 Ausländer, Eriksson hat nur 8 oder 9 Punkte, glaube ich, als Ausländer. sie spielen nicht schlecht auf sich, aber sie geben alles. So Hut ab, der Dolezal, sie geben nicht auf. Aber der Tormann Leistung gesagt, wer ist der Nummer 1 Tormann? Wer ist Nummer 2 und wer ist Nummer 3? Who's Nummer 4? Please stand up. So, das ist so schwer für die Spieler. Sie wissen nicht, was kommt jeden Tag. Aber sie geben nicht auf. Und das ist Hut ab, der Dolezal für die Leistung, dass er haltet die Mannschaft zusammen.
Intern wie extern, absoluter Fachmann. Man hört tatsächlich nur Gutes über ihn. Was er natürlich nicht in der Hand hat, sind die Verletzungen. 95 Spiele, die Stammspieler der Vienna Capitals in dieser Saison schon verpasst haben. Nur der KHC hat mit 112 Spielen, die Spieler verletzt vorgeben mussten, mehr auf dem Konto. Was ist Christian Dolezal für ein Typ? Wohin kann er diese Capitals, die nach dem vergangenen Sonntag nur 4 Punkte hinter den Pre-Playoffs liegen, trotz all der Misere, was ist da trotzdem noch drinnen?
Er ist ein Trainertyp, der sehr hart arbeitet. Also ich habe ihn selbst schon als Trainer genießen dürfen. Er ist ein Coach, der zwar hart ist, aber doch immer ehrlich und einfach Sachen anspricht, die nicht optimal laufen. Ich glaube, das ist der richtige Weg für diese Mannschaft, zu schauen, okay, wo sind unsere Defizite, wie können wir die ausbessern, wie können wir daraus lernen und in welchen Aspekten müssen wir uns deutlich verbessern. Das spricht er direkt an und schafft es gleichzeitig, aber einen guten Draht zu den Spielern zu haben. Er kennt viele der einheimischen Spieler aus dem Nachwuchs, hat die aufwachsen sehen, hat damals schon mit ihnen gearbeitet und ist sicher der richtige Mann, um mit diesen Spielern zu arbeiten. Gleichzeitig, wie du es angesprochen hast, die Spieler, die da sind, die bringen ihre Leistung, die man von ihnen erwarten kann. Ja? Wenn ich mir jetzt anschaue, einen Lorenz Wittheim, der noch nie in dieser Liga gespielt hat, den man dann ins Tor stellt und der gewinnt Spiele, dann ist das eh schon eine Top-Leistung. Die Frage für mich ist, in der Teamzusammenstellung, was da schiefgelaufen ist. Die Spieler, die da sind, zeigen das, was von ihnen zu erwarten war.
Ja, alle super Punkte. Vielleicht ist es ein Rebuild. Aber wenn es ein Rebuild ist, wo wir spielen mit mehr jungen Leuten und weniger Ausländer, dann sie müssen das sagen. Okay, guys, das ist, was wir machen heute diese Saison. We're going to go in a Rebuild, gibt diese ganzen jungen Leute eine Möglichkeit, ein paar junge Tormänner. Aber sie sagen nichts. Und das ist frustrierend für die Zuschauer und für die eigenen Spieler.
Und wer weiß, womit dann vielleicht auch größerem Fokus auf die österreichischen Kräfte hingeht. Ich habe dieses Jahr die ehrenvolle Aufgabe gehabt, mir mal ein Spiel in Wien anzusehen. Das war, als die Verletzungsmisere gerade den Höhepunkt erreicht hatte gegen den HC Pustertal mit nur österreichischen Verteidigern. Und das waren richtig gute Leistungen. Ich glaube, es war eine 2-1-Niederlage letztlich gegen den HC Pustertal. Aber da sieht man schon auch, was passieren kann, wenn man dem heimischen Talent klein wenig mehr vertraut. Und das wird unter Christian Dolezal sicher auch der Fall sein. Das bringt uns eigentlich auch schon zum letzten Punkt bei dieser Folge von Winter Day Hockey O'Clock. Wir wollen zur Halbzeit der Saison entsprechend auch den Midseason MVP küren. Und ich glaube, da müssen wir nicht lange um den heißen Brei reden. Es gab für euch beide nur einen Namen. Es kann nur einer sein mit all den Werten. Ich glaube, wenn wir Graham Nott und seine Produktion bei den Black Wings Linz rausnehmen würden, dann wären sie nicht dort, wo sie sind. Das ist eigentlich der ureigenste Sinn eines Most Valuable Player. Gibt es zu Graham Nott und der Saison, die er hat, noch was zu sagen?
Es ist nicht nur die Punkte. Er ist auch plus 30, was enorm wichtig ist. Weil er hat auch vier Powerplay-Tore geschossen. Er hat 19 Tore, der Ori hat auch 19 Tore, der Jungspieler in Falkirk. Plus 30, Nummer 1 in der Liga auch. Nicht nur Top-Scorer, Top plus minus MVP.
Er bringt genau diese Energie aufs Eis, die Phil Lukas immer anspricht. Er ist schnell, er hat einen guten Antritt und er ist unglaublich schwer von der Scheibe zu trennen. Und dieses Selbstvertrauen eben in Kombination mit dieser Energie macht ihn zu einem wichtigen Spieler für seine Mannschaft.
Das Gemeinsame natürlich ganz für den Schluss aufgehoben. Ich möchte von euch eine kühne Ansage haben. Etwas Verwegenes für die zweite Hälfte der Saison, mit dem jetzt noch niemand rechnet. Das kann dann auch krachend scheitern, aber ich mache den Anfang und sage einfach, die Moser Medical Graz und die Niners werden nicht nur, nicht Letzte, sondern reden bei der Vergabe von Playoff-Tickets noch ein Wörtchen mit. Meine kühne Ansage.
Die Vienna Capitals kommen mal nicht in die Playoffs und auch nicht in die Pre-Playoffs.
Kühn, verwegen.
Ljubljana erreicht die Pre-Playoff. Sie bleiben, wo sie sind im Pre-Playoff.
Wo sie nicht jeder aktuell sieht. Abgerechnet wird am Schluss nicht nur in der Winter Day Eishockey League, sondern auch natürlich bei Winter Day Hockey O'Clock. Möchte mich bedanken, dass ihr euch so lange, so ausführlich Zeit genommen habt, um auf die erste Hälfte des Grunddurchgangs zurückzublicken. Danke Terry, danke Greg. Freue mich jetzt schon, mit euch gemeinsam die zweite Hälfte und dann auch die Playoffs begleiten zu dürfen. Danke fürs Dasein.
Danke dir.
Danke dir.
Win today Hockey. O'Clock.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.